möchte ich mich erstmal bedanken, dass ihr alles so gut mitgemacht habt. Zumindest habe ich das Gefühl gehabt. Ganz am Schluss der Meditation musste ich fast ein bisschen lachen, weil ich mich daran erinnert habe, wie das bei mir, also ich mache diese Art der Meditation jetzt schon seit, ja, bis bald seit 19 Jahren. Und ich kann mich erinnern, am Anfang und sogar jetzt noch manchmal, darum habe ich mich auch während der Meditation daran erinnert, also nur vielleicht, um euch mal zu sagen, das ist ganz normal, dass man da manchmal abgelenkt ist. Am Anfang habe ich mir immer, also auch wenn ich das auf Almosengang in Sri Lanka gemacht habe, dann habe ich mich manchmal gewundert, warum etikettiere ich denn so wenig Denken? Oder warum denke ich so wenig, dachte ich mir eben zuerst. Da bin ich drauf gekommen, dass das nicht daran liegt, dass ich so wenig denke, sondern dass ich so wenig daran denke, dass ich denke. Ja, ich weiß nicht, ob es euch da ähnlich geht, aber ich nehme mal fast an. Also das Denken ist ja irgendwie das Kniffligste, weil ja, vielleicht auch, weil man sich am meisten damit identifiziert, ja, weil das am meisten irgendwie, das ist sowas, das kann man so schwer greifen. Ja, darum finde ich es auch besonders spannend und dann auch besonders lohnenswert, wenn man das dann mal erwischt. Und dann ist dann klar, wird, aha, eigentlich nur Denken, was da stattfindet. Nur na, bla bla, das Geist. Und ja, ich möchte jetzt heute ein bisschen weitermachen, wo wir gestern aufgehört haben. Ich habe erzählt, nur ganz kurz, für die, die letztes Mal nicht da waren, dass ich da von meinem Obermönch eine schöne Belehrung bekommen habe, und zwar, dass in dieser Anweisung, die der Buddha dem Bahia gegeben hat, und der Bahia war ja einer, der es eilig gehabt hat, wie wir gestern gehört haben. Der hat sich da so vor den Buddha hingestellt und gesagt, so jetzt, wie wird man erleuchtet? Und der Buddha hat zuerst gesagt, ja, ich bin jetzt auf Almosengang, frag mich das bitte später zu einer passenderen Gelegenheit. Er sagt, nein, jetzt, weil ich weiß ja nicht, ob ich inzwischen sterbe oder ob du inzwischen stirbst, also jetzt sofort brauche ich eine Unterweisung. Und eben diesem Temperament entsprechend hat der Buddha dann eben eine sehr klare und praktische und einfache Anweisung gegeben. Und dass ich jetzt da so viel drüber rede, soll nicht den Eindruck erwecken, dass es kompliziert ist. Ich hoffe, dass das nicht der Fall ist. Es ist einfach, also nach meiner Erfahrung so hilfreich, wenn man eine Praxis, die man macht, auch versteht, warum und wozu und was damit einem passiert und wo es hinführen soll. Wenn man dann einfach auch unabhängiger in seiner Praxis sein kann. Das ist was, was ich in meinem Leben als Praktizierender sehr schätze, dass ich mir durch ein gewisses Wissen über die Lehren des Buddha auch eine Unabhängigkeit habe erschaffen können. Das heißt, klar möchte ich auch gerne immer von anderen lernen, aber ich finde es halt wichtig, dass man das, was man macht, auch versteht. Und darum versuche ich euch das ein bisschen auch da sozusagen die Hintergründe euch näher zu bringen. Ja. Wenn man so will, auch. Also es ist vielleicht so eine Mischung aus Fahrschule und Mechanikerkurs, den wir da heute machen. Also ich möchte auch, dass ihr unter die Motorhaube mal schaut und seht, was da so wichtig ist, relevant ist für eure Praxis. Und wir haben gestern schon ich habe das ja absichtlich so ein bisschen spannend aufgebaut, gestern mal den ersten Teil dieser Belehrung gehört, den der Buddha da an diesen es so eilig habenden Bahia gegeben hat, also im Sehen wird einfach im Sehen sein, im Hören wird einfach im Hören sein, im Spüren wird einfach im Spüren sein, im Denken wird einfach im Denken sein. Da ich noch dazu gesagt wird, also das sage ich nochmal, weil ich eben vielleicht manche nicht so mitbekommen haben, beim Spüren ist auch das Riechen und Schmecken inkludiert, die sind gerade, wenn man jetzt so hier sitzt und meditiert, nicht so prominent, darum kann man die auch ins Spüren reinpacken. Und es gibt auch Arten des geistigen Erlebens, die wir nicht unbedingt Denken nennen würden. Ist das verständlich, was ich damit meine? Also es gibt nicht verbale Arten von geistiger Aktivität. Dass man eine bestimmte Stimmung wahrnimmt oder wahrnimmt, dass der Geist ganz ruhig wird oder so ganz zappelig ist. Ja, und da wird man vielleicht hesitieren zu sagen, einfach denken oder ich denke. Und in so einer Situation könnt ihr einfach auch das Wort spüren verwenden. Nur damit da Klarheit herrscht. Weil es sonst passieren kann, dass man irgendeinen ruhigen Geisteszustand für irgendetwas jenseits der sechs Sinne hält oder sowas. Und das würde ich gerne vermeiden. Weil es in dieser Praxis eben gerade mal darum geht, uns in unserer Gesamtheit zu erfassen. Und es ist in der Lehre des Buddha ziemlich eindeutig so, dass wir eben aus unserem Sehen, Hören, Riechen, Schmecken, Spüren und Denken bestehen. Ja, und das ist auch mal ein Teil unserer Praxis, dass wir das für uns selbst erleben. Wie ich gestern gesagt habe, so den Toaster ein bisschen zerlegen. Wenn der Toaster nicht gut funktioniert, dann schraubt man mal auseinander und schaut, wo es denn klemmt oder wo irgendwas nicht ordnungsgemäß arbeitet. Und so versuchen wir uns erstmal auch so ein bisschen auseinanderzuschrauben und dieses Auseinanderschrauben, wie bei einem Toaster oder bei einem irgendeinem anderen elektronischen Gerät, da wird man am Anfang vielleicht eher einen groben Schraubenzieher brauchen, um das Gehäuse überhaupt mal aufzukriegen. Ja? Und so ähnlich, also ich habe das absichtlich ein bisschen, da die Methode vom Buddha noch ein bisschen angepasst, weil wir eben alle nicht dieser Bahir sind, der dann da schwuppdiwupp sofort erleuchtet ist, wenn er das nur hört. Also wir brauchen vielleicht ein bisschen mehr Vorbereitung, Einfühlungsvermögen, darum habe ich das mit diesen verschiedenen Stufen des Benennens eingeführt. Einfach weil wir normalerweise in einer Welt leben, wo es um uns und das, was wir erleben geht, also um Subjekt und Objekt, dann können wir am Anfang auch ruhig solche Sätze verwenden. Ich weiß nicht, ob es manchen von euch aufgefallen ist, wenn man dann, dass das für einen Geist, der noch nicht sehr gesammelt ist, einfach auch ansprechender ist. Weil man damit mehr das Gefühl hat, ich bin da jetzt im normalen Leben, wenn ich sage, ich höre ein Auto, das ist nicht so abstrakt, wie zu sagen, es ist einfach nur ein Hören und fertig. Ja, also möchte ich euch auch dazu anregen, selbst da die Aufmerksamkeit aufzubringen, immer zu schauen, welchen Schraubenschlüssel verwende ich jetzt gerade am besten. Also wenn man mit dem ganz feinen Schraubenschlüssel versucht, das Gehäuse aufzuschrauben, dann wird das nicht funktionieren. Und auf der anderen Seite kommt man mit dem groben Schraubenschlüssel aber auch nicht an die Feinmechanik heran. Ja. Also wie ihr seht, baue ich da schon auch auf eure unabhängige Einschätzung. Das ist mir überhaupt wichtig, weil jede und jeder von uns ist ein ganz individuell Praktizierender und das soll auch so sein. Und trotzdem ist diese Praxis, denke ich, für uns alle von großem Vorteil. Einer der Vorteile, der sich zeigen kann, hoffentlich zeigen wird, wenn man die Praxis verfolgt, der wird in der folgenden Anweisung vom Buddha auch schon in Aussicht gestellt. Das ist, denke ich, ganz gut für uns als Orientierungshilfe. Also dieses im Sehen wird einfach ein Sehen sein, im Spüren wird einfach ein Spüren sein, im Hören wird einfach ein Hören sein, im Denken wird einfach ein Denken sein. Das ist mal der erste praktische Anweisungsteil, würde ich das nennen. Und dann kommt ein Teil, der ein bisschen beschreibt, was die Praxis mit uns macht. Darüber möchte ich jetzt ein bisschen sprechen. Mir fällt nur ein, eine kleine Sache habe ich vergessen. Nur der Vollständigkeit halber, dieses mit dem Einfach. Weil ich finde das einfach auch immer gut, euch da selber auch die Entscheidungsmöglichkeit oder mehr Klarheit zu geben, indem ich es euch ermögliche, einfach dem Buddha so direkt wie möglich zuzuhören. Ja, weil ich natürlich meine Interpretationen da auch schon immer mit hineinpacke. Da möchte ich nochmal ganz kurz drauf schauen, was der Buddha da wirklich ganz wortwörtlich sagt. Ja, also ich hätte mir das oft gewünscht, bevor ich mich in der Sprache, die der Buddha wirklich gesprochen hat, ein bisschen ausgekannt habe, dass mir jemand sowas ganz genau erklärt. Und das ist jetzt nicht irgendwie kompliziert oder akademisch, es ist eigentlich ganz einfach. Das Wort, das der Buddha da verwendet, ist, also erstens mal spricht er eigentlich in einer Vergangenheitsform, also dem Gesehenen wird nur ein Gesehenes sein. Das ist deswegen, finde ich, ganz interessant, auch für unsere direkte Anwendung, dass man das zuerst einfach mal das Erleben eine Zeit lang einfach fließen lässt und dass man es dann benennt. Also dass man da ein bisschen sich so erinnert an das, was man gerade erlebt hat. Ja, nur so eine Nuance davon kann vielleicht hilfreich sein. Und das andere ist, dieses Wort, das ist nur ein Sehnis oder einfach ein Sehnis, die Dittamattam, und das könnte man, das hat mich mal eine Pali-Lektorin da, die hatte die Idee, ich habe es persönlich nicht so flüssig gefunden, aber es ist zumindest eine interessante Alternative. Man könnte das auch übersetzen mit das Sehen selbst oder nur ein Sehen. Das Sehen selbst würde eben so viel heißen wie das Sehen an und für sich oder das Spüren an und für sich. Und ich habe dann für mich versucht, das ein bisschen so ein Wort zu finden, das diese beiden Bedeutungen beinhaltet, und bin dann zu dem Einfach gekommen. So einfach ein Sehen heißt, es ist nicht mehr als ein Sehen. Was das bedeutet, das werden wir jetzt gleich noch besprechen. Und es heißt aber auch, es ist eben das Sehen so wie es ist, das Sehen an und für sich. Also eigentlich bedeutet das beides auch was Ähnliches. Und ich habe das versucht, so mit dem Einfach beides unterzubringen. Ihr könnt aber auch, wenn jemand das partout anders haben möchte, könnte man auch nur ein Sehen oder das Sehen an und für sich. Aber ich finde das mit dem Einfach eigentlich ganz schön. Gut, und jetzt kommen wir zu dem zweiten Teil, wo der Buddha uns in Aussicht stellt, was dann so sich für einen Effekt zeigen kann, wenn wir diese Praxis machen. Es ist ein bisschen rätselhaft, wie er sich da ausdrückt, oder für uns vielleicht ungewohnt, weil er so ganz kurz und prägnant und ein bisschen kryptisch ist. Er sagt, wenn im Sehen einfach ein Sehen sein wird, im Hören einfach ein Hören sein wird, im Spüren einfach ein Spüren sein wird, im Denken einfach ein Denken sein wird. Wenn das so sein wird, dann war hier nicht darin. Ja, und das ist mal so den ersten Blicken nicht wirklich ein deutscher Satz. Aber ich finde das total spannend. Und ich finde es auch wichtig, es mal so stehen zu lassen und nicht gleich den Buddha da irgendwie zu glauben, der Buddha kann halt nicht ordentlich reden und ich muss jetzt einen kleinen Satz draus machen. Ja? Verschlimmbessern nennt man das, glaube ich. Sondern es mal so stehen zu lassen, es mal auf sich wirken zu lassen. Dieses dadurch. Dann nicht dadurch. Das heißt, was drückt dieses Wort dadurch aus, dass etwas in Abhängigkeit voneinander steht, dass etwas von etwas anderem abhängig ist? Und ist das nicht das, was wir die ganze Zeit erleben, dass wir von unseren Sinneserlebnissen abhängig sind, dass unser Wohlergehen, unser sich wohlfühlen abhängt von dem, was da draußen passiert? Und manchmal ist die Welt böse zu mir und dann geht es mir schlecht, und manchmal ist die Welt gut zu mir und dann geht es mir gut und bin ich glücklich. Das ist ein ständiges Wechselbad. Buddha spricht hier davon, was passiert, wenn man die Praxis macht, dass dieses Abhängigsein oder auch dieses, eigentlich ist es ja eine Abhängigkeit, die wir uns selber machen. Dadurch, dass wir glauben, ich kann das sehen und das hören und alles, was ich erlebe, ich kann das nicht einfach so stehen lassen, ich muss da was damit machen. Das hat viel mit Gewohnheitsenergie zu tun, hat viel mit Sicherheit und Unsicherheit und Angst zu tun, dass wir ständig auf alles reagieren, dass wir alles einkategorisieren wollen, ja, dass wir alles immer bewerten. Ist das jetzt gut für mich? Ist das nicht gut für mich? Was kann ich da rausholen? Wie kann ich mich davor schützen? Ja, das ist eine ganz subtile Art zu leiden. Und unser Geist, wenn er nicht trainiert ist, ist er einfach, muss man mal ehrlich sagen, nicht dazu konzipiert, um uns glücklich und zufrieden werden zu lassen, sondern um zu überleben, um unsere Spezies, unsere Arterhaltung irgendwie aufrechtzuerhalten. Dazu sind unsere Gehirne eigentlich gebaut. Und wenn wir jetzt Glück und Zufriedenheit in unserem Leben finden wollen, müssen wir uns ein bisschen dafür einsetzen, dass die Programme, nach denen unser Leben funktioniert, eben richtig laufen. Ja, darum sitzen wir alle hier, weil wir merken, dass irgendwas mit unserem Toaster nicht stimmt. Ja, dass der, ich weiß nicht, vielleicht kommt das Brot immer ganz verkokelt raus und wir können es nicht mehr essen. Ja, vielleicht klemmt der immer. Ja, also auf jeden Fall ist es lohnenswert, an uns selbst zu arbeiten. Ja, ich möchte es wieder ein bisschen praktischer werden. Also das war noch nicht das Ende der Anweisung von Buddha, es geht da noch weiter. Aber um die Spannung noch möglichst in die Höhe zu schrauben, verrate ich jetzt mal nicht, wie es weitergeht, weil ich auch finde, dass, obwohl das jetzt nur ein Wort ist, oder beziehungsweise zwei, nicht dadurch, ja, mit dem kann man sich auch stundenlang beschäftigen, was das bedeutet. Ich möchte vielleicht mal kurz das Augenmerk darauf richten, was denn normalerweise passiert, wenn unser Geist einfach gewohnheitsmäßig reagiert. Eine Grundfunktion des Geistes ist zu bewerten, also Dinge als angenehm oder unangenehm oder irgendwo dazwischen einzustufen. Wenn man da mal genauer hinschaut, wird man erkennen, dass wir das nicht absichtlich tun. Oder nur in den seltensten Fällen das bewusst erleben. Also in den meisten Fällen kommt das einfach automatisch. Der Buddha vergleicht das mit Regentropfen, die in eine Pfütze fallen und da eine Wasserblase erzeugen. Das Bild kann man sich, denke ich, ganz gut vorstellen. Da fällt ein Tropfen rein und dann gibt es so eine Blase, die zittert da so ein bisschen rum und man macht puff und dann ist sie wieder weg. So beschreibt der Buddha unsere Empfindungen. Jede Empfindung wird ausgelöst durch einen Sinneseindruck. Dann zittert das eine Zeit lang rum und dann ist es wieder weg. Und das passiert die ganze Zeit in unserem Leben, dass wir auf Sinneseindrücke empfindungsgemäß reagieren, also eine bestimmte Empfindung haben dem Sinnesreiz gegenüber und ihn dann irgendwie angenehm finden und dahin gehen wollen, unangenehm finden und uns davon entfernen wollen. sowohl dieses Hingehen wollen als auch dieses uns entfernen wollen, sind beides Bewegungen, die erstens viel Kraft kosten und uns zweitens unzufrieden machen. Weil wir ja ständig das Gefühl haben, ja, ich muss irgendwas machen, damit es mir gut geht. Und da ist dieses dadurch und nicht dadurch schon mal wichtig, weil wir uns durch die Praxis, diese Bahia-Praxis, ein bisschen unabhängiger davon machen können. Ja. Wenn man da ganz genau hinschaut, erkennt man, dass das Angenehme und Unangenehme in unserem Erleben, das steckt ja gar nicht in den Dingen, die wir erleben. Das glauben wir nur immer. Ein Apfel ist angenehm. Ein verfaulter Apfel ist unangenehm. Aber in dem Apfel stecken ja keine Angenehmheitsmoleküle, die sich dann während dem Verfaulungsprozess in Unangenehme verwandeln. Das ist ja unser Geist, der das bewertet. Ja, irgendeine Fruchtfliege, für die ist das vielleicht umgekehrt. Für uns gute Apfel uninteressant und der verfaulende Apfel angenehm. Ja, wer hat da jetzt recht, kann man fragen. Es ist Anschauungssache. Ja, und also das ist schon mal ein starkes Stück, drauf zu kommen, ja, meine Wirklichkeit, die ich erlebe, ist eigentlich Anschauungssache. Ja, was Ähnliches ist, passiert mit unseren Wahrnehmungen. Also dass wir es schon einen Apfel nennen, ist ja schon ein bisschen eine persönliche Interpretation. Und ja, weiß ich, ob das jetzt halt für dich sagst, mit einem Satz. Das Schöne auch gerade an dieser Praxis ist, dass wir vielleicht drauf kommen, dass wir nicht in einer Welt der Dinge leben, sondern in einer Welt der Prozesse und Abläufe. Also wenn wir genau hinschauen, stellt sich schon die Frage, erlebe ich einen Apfel, wenn ich da hinschaue, oder erlebe ich ein Sehen? Ja, das nur mal so, damit es auch mal gesagt wird. Ja, um es wieder ein bisschen praktischer werden zu lassen, damit nicht alle abschalten oder gleich hier losmeditieren und das, was ich sage, nur einfach nur ein Hören und da rein und da rausgehen. Zu dem Benennen selbst möchte ich noch was sagen, weil ich das wichtig finde. Weil sich da natürlich die Frage auftun kann, ja, jetzt muss ich da zwar ständig sagen, einfach ein Hören und einfach ein Spüren, aber stimmt ja gar nicht. Oder bei mir ist das ja ganz anders in Wirklichkeit. Und das rede ich mir da nicht nur was ein, was ich in Wirklichkeit gar nicht erlebe. Oder ist das nicht was ganz Künstliches? So würde sich das vielleicht auch äußern. Es ist ja auch ganz normal und bitte auch ganz legitim, dass man auch während der Meditation Gedanken über die Meditation hat. Ja, vielleicht auch skeptische oder ablehnende oder auch mit Verlangen und Habgier verbunden, dass man sich denkt, ja, wann kommt da jetzt endlich die Einsicht oder wann geht es da endlich richtig los oder wo ist jetzt die Vertiefung oder weil es kann sich ganz verschiedene Arten äußern. Das ist ein Schema, das manchen vielleicht bekannt ist, das Schema von den Hindernissen, von denen der Buddha spricht, die wir in der Meditation erleben können. Das eine ist Ablehnung. Das kann natürlich Ablehnung sein mit, was weiß ich, jemand, der zu Hause sitzt und was Böses heute Morgen gesagt hat, oder mit dem, der neben einem sitzt und so laut schnauft, oder natürlich auch mit sich selbst. Ja, mit der Meditierenden, das da gerade versucht und es klappt nicht. Oder mit dem Bhante-Passana, der da so einen Schmarrn erzählt und das funktioniert ja gar nicht. Ja, also Ablehnung kann viele Gesichter haben. Ist aber eigentlich immer ein Denken. Immer ein geistiges Erleben. Und das ist so ein bisschen der Trick, dass man das mal kennenlernt, dass man mit dieser Methode einfach alles mal so stehen lassen kann. Das ist ja das, was wir normalerweise so gar nicht können und auch gar nicht wollen, dass wir sagen, ich lasse es jetzt. Ich muss da nicht weiter dran herumschrauben und dran herumbasteln. Und wenn solche Gedanken da sind, ablehnende Gedanken oder mit haben wollen verbundene Gedanken, zielorientierte Gedanken, einfach erkennen. Das ist einfach ein Denken. Jetzt habt ihr, ich kann euch ja sozusagen offiziell die Erlaubnis geben, wenn ihr hier seid und meditiert, dürft ihr das einfach so stehen lassen. Ja, vielleicht in eurem Alltagsleben wird das nicht immer so einfach sein. Wenn der Chef irgendwas sagt, dann ist einfach nur ein Hören, dann kann das Schwierigkeiten nach sich ziehen. Obwohl darüber werden wir auch noch sprechen, dass das für soziale Implikationen hat, die ganze Praxis. Aber jetzt möchte ich mal wirklich bei uns selbst bleiben. Es kann auch einfach sein, dass der Geist zu zerstreut und zu verwirrt ist, um sich wirklich dem Thema zu widmen. Vielleicht erwischen wir dann einen Moment Klarheit, wo wir auch da wieder mal kurz da reingehen können und sagen können, ja, auch das ist jetzt nur ein Spüren. Also da irgendwie den Mut finden, es ist ja ein bisschen eine radikale Methode. Und radikal ist, finde ich, ein gutes Wort, weil radikal, das heißt, es geht zur Wurzel. Und wir wollen ja hier irgendwie immer mehr zu unserer Wurzel kommen, so zum ursprünglichen Erleben. Und wenn wir auch schwierige, komplizierte Gedanken erleben und es einfach ein Denken oder eine Stimmung, einfach ein Spüren sein lassen, dann kommen wir dann näher zu uns selbst, auch wenn wir vielleicht das Gefühl haben, es ist gerade andersrum. Also der Teil in uns, der sagt, es lass mich doch das ausdenken, ich will ja ich selbst bleiben, den kennen wir schon zu Genüge. Das ist der Teil, der in der Welt einfach herumflitzt. Wenn man es sich genau anschaut, einfach alten Programmen folgen, die wir alle in uns tragen. Das nennt der Buddha auch die latenten Einflüsse, die wir alle ständig auf uns selbst ausüben. Weil wir in der Vergangenheit schon tausende, Millionen, Milliarden Male etwas aus dem Sehen und Denken und Hören und Spüren gemacht haben. Uns dadurch haben bedingen lassen, uns davon abhängig gemacht haben, fällt uns das jetzt zu schwer, es mal anders zu machen. Ja, aber das heißt nicht, dass wir uns von der Ursprünglichkeit oder von der Natürlichkeit wegbewegen, wenn wir das machen. Im Gegenteil, wir bewegen uns darauf zu. Aber es kann trotzdem das Gefühl entstehen, dass das ja gar nicht stimmt, dass ich nur sehe und höre, weil ich bin ja in Wirklichkeit ganz verhaftet damit. Und dazu möchte ich noch sagen, dass das in Ordnung ist, dass man das Gefühl hat. Man kann das vielleicht am Anfang eher als einen Vorschlag sehen. Wenn ich denke, einfach spüren oder ich höre, egal mit welchen Schraubenzieher man da auch immer arbeitet. Dass es halt ein wohlgemeinter Vorschlag ist, den man dem Geist macht. Also quasi, willst du es nicht mal versuchen, es einfach bei einem Spüren zu belassen? Also es ist halt ein bisschen lang, dann komprimiert man das, einfach ein Spüren oder einfach spüren. Wenn man das eine Zeit lang macht, dann wird aus diesem Vorschlagscharakter immer mehr ein Beschreibungscharakter. Da muss man sich auch selbst ein bisschen Zeit geben, ein bisschen Geduld haben. Dass man das mal merkt, wie angenehm und wohltuend das auch sein kann, in dieser Einfachheit zu bleiben. Also diese Einfachheit kommt einfach davon, dass wir da besser in der Gegenwart sein können, besser im Jetzt bleiben können. Und auf der anderen Seite hilft uns das im Jetztsein natürlich auch diese Methode anzuwenden. Darum habe ich ja auch versucht, gestern schon am Anfang der Meditation das immer ein bisschen so zu gestalten, dass wir mal gut ankommen und dann versuchen, diese Praxis zu machen. Auf der anderen Seite werdet ihr vielleicht, ja, hoffentlich ja schon ein bisschen einen Geschmack davon bekommen haben, dass es auch dabei hilft, im gegenwärtigen Moment zu sein, wenn wir diese Methode verwenden. Und das Ganze kann dazu führen, dass wir uns entspannen, dass sich das Ganze gut anfühlt, was wir da machen. Dass wir das als eine Erleichterung erleben, einfach mal nur zu sehen und zu hören und zu spüren und zu denken, ohne diese Anstrengung und diesen Kampf, den wir immer mit den Details aufnehmen. Das ist dann auch schon der zweite Teil von unserem dreifachen buddhistischen Training, von dem ich gestern schon gesprochen habe. Also das Sila, was in diesem Fall auch das Beschützen der Sinne beinhaltet hat. Und der zweite Teil des buddhistischen Trainings ist ja die Sammlung oder die geistige Ruhe, das Samadhi. Und dorthin kann diese Praxis auch führen. Über einen bestimmten Ablauf, einen bestimmten Prozess. Der wird normalerweise als Erleuchtungsfaktoren bezeichnet. Und ich finde dieses Wort ehrlich gesagt schrecklich, weil das klingt so, als ob es aus irgendeinem Mechanikbuch stammen würde. Also unter Erleuchtungsfaktoren, wenn ich das zum ersten Mal hören würde, ich könnte mir nichts darunter vorstellen. Vielleicht könnte man sagen, das sind innere Qualitäten, die ineinandergreifen und die uns dem Erwachen näher bringen. Und diese inneren Qualitäten, die erleben wir auch, wenn wir diese Meditation praktizieren. Es kann trotzdem hilfreich sein, wenn wir das ein bisschen wissen, wie diese Zahnräder ineinandergreifen. Das tun sie allein auch schon deswegen ganz gut, weil wir gerade bei dieser Praxis eine gute Chance haben, immer wieder dabei zu bleiben. Das ist verständlich, was ich meine. Also erstens können wir jederzeit immer wieder damit anfangen, mit dieser Praxis, egal wie weit wir abgewandert sind. Und zweitens können wir immer wieder unsere Achtsamkeit dem widmen, was gerade da ist. Und dann auch dem Resultat unserer Praxis widmen. Also wenn wir praktizieren und das funktioniert ganz gut, dann entsteht vielleicht sowas wie eine Einsatzfreude daran, jetzt das so zu machen. Ja, dann, wenn wir jetzt nicht achtsam sind, könnte passieren, dass wir uns damit identifizieren und das aufgreifen, und dann ist diese Energie nach 2 Minuten verpufft und dann stehen wir mit leeren Händen da. Ja, also da hilft uns dieses Schema der sogenannten Erleuchtungsfaktoren, dieser inneren Qualitäten, die so ineinander greifen, hilft uns einfach dabei, da so den roten Faden zu behalten. Dem einfach immer achtsam bleiben, immer achtsam bleiben. Und auch mit den Resultaten der Meditation immer achtsam bleiben. Was nicht heißt, dass wir das nicht wertschätzen, was sich da zeigt. Also wenn ihr erlebt, dass es nicht nur was Mühsames ist, diese Methode anzuwenden, sondern dass es irgendwie stimmig wird, dass es Sinn macht, dass ihr es wirklich so erlebt, ja, wirklich, einfach ein Sehen, einfach ein Hören. Das wäre, was der Buddha eine Einsicht nehmen in die Wirklichkeit nennt. Dass man einfach mal das Gefühl hat, ja, jetzt verstehe ich was. Jetzt funktioniert das. Und das hat eine ganz bestimmte Qualität, wenn man mal, wenn man das Gefühl hat, ja, jetzt bin ich da wirklich am Ball mit dem, was ich erlebe. Ich bin mal wirklich präsent mit Hilfe dieser Methode. Daraus entsteht dann natürlich auch ein gewisses Maß an Vertrauen und auch eine Bereitschaft, da sich noch mehr darauf einzulassen, bestimmte Art von Bereitschaft, da einen Einsatz zu zeigen oder Einsatzfreude, sagt der Bhante Bodhi auch manchmal, das finde ich ganz gut, weil das dann auch eine freudige Erfahrung sein kann. Das Gefühl hat, ja, da passiert jetzt was in meiner Meditation, da klärt sich was. Entsteht ein angenehmes Gefühl dadurch und das ist vollkommen in Ordnung, sich mal darüber zu freuen oder vielleicht stolz auf sich zu sein, dass sich da jetzt ein bisschen Wirklichkeit zeigt, dass da was durchblitzt durch die Alltagsgeistfassade. Das Wichtige und Schöne ist eben, dass wir trotzdem immer den roten Faden behalten. Dass wir trotzdem immer weiter achtsam bleiben. Und auch wenn wir was Angenehmes, was Entspannendes erleben in der Meditation, auch das einfach spüren sein lassen. Und das ist ein wichtiger Punkt, glaube ich, weil, und das kann man, glaube ich, nicht oft genug betonen, ist, es geht nicht darum, irgendwas wegzumachen, irgendeinen Teil des eigenen Erlebens auszuschließen oder wegzudrängen, sondern einfach es mal wirklich richtig zu erleben. Also sozusagen dem Geist zeigen, ja, du kannst es, gerade wenn du willst, kannst du da gleich anfangen, drüber zu fantasieren, aber du kannst es einfach auch mal erleben. Also dieses direkte Dabeibleiben wollen wir da eigentlich üben. Und diese Methode, wenn man sie falsch anpackt, kann man sie auch sehr gut dazu verwenden, Sachen wegzumachen, wegzudrängen. Ich erinnere an einen Mönchskollege von mir, ein junger Amerikaner in Sri Lanka, der hat auch diese Methode praktiziert und der war aber leider nicht gut vorbereitet. Also da hat mit ihm keiner vorher über die richtige Einstellung gesprochen und so weiter. Und da ist er mit ziemlichem Frust da in sein Mönchsleben hineingekommen und hat das mittlerweile auch schon wieder beendet. Und da habe ich ihn mal gefragt, wie es ihm denn geht mit dieser Meditation. Und dann hat er gemeint, ja, also so auf seine amerikanische, ja, eigentlich ist das eh Spaß. Das erinnert ihn so an Space Invaders. Ich weiß nicht, ob das jemand noch kennt, das war vor 25 Jahren so die ersten Computerspiele, wo man unten so ein kleines Raumschiff hat und dann kommen andere Raumschiffe und die schießt man dann alle ab. Und so hat er diese Meditation praktiziert, dass er einfach alles abgeschossen hat mit seinen Etikettierworten. Also wenn man das so macht, dann entsteht natürlich keine Freude. Und so muss es aber nicht sein. Es kann auch ganz anders sein, wenn wir darauf achten, eine gute, eine richtige Einstellung, dem Dhamma gemäße Einstellung da mitzubringen, dann kann das was sehr Angenehmes und Entspannendes werden. Und dieses Entspanntsein kann uns dann wieder weiterführen zu Samadhi. Und Samadhi ist ein Wort, das kann Verschiedenes bedeuten. Manche kennen das vielleicht im Zusammenhang mit diesen Vertiefungen, den Jhanas. In dem Fall ist es ein ruhiger Zustand, den wir mit Hilfe der Achtsamkeit erreichen. Gerade bei dieser Methode ist das eine Art der Sammlung, die auch sehr viel mit Weisheit zu tun hat. Weil wir einfach auch mal verstehen, dass wir dieses ganze Getue des Geistes eigentlich gar nicht brauchen. Dass es uns auch ohne dem gut geht. Also das, dass wir, und dazu üben wir das, dass wir einerseits diese Einstellung erlernen und auf der anderen Seite aber auch einfach die Faktoren zusammenbringen, auch die Stabilität des Geistes zusammenbringen, um mal sagen zu können, jetzt bleibe ich einfach mal im nicht reaktiven Zustand. Dieser nicht reaktive Zustand ist dann auch sozusagen die Krönung dieser Erleuchtungsfaktoren, dieser Dhamma-Qualitäten, die so ineinander greifen. Das ist Upekkha. Das Wort Upekkha bedeutet sowas wie Ausgeglichenheit, oft wird auch mit Gleichmut übersetzt. Das bedeutet aber gleichzeitig auch, dass man ruhig zuschauen kann. Das heißt wirklich sowas wie von oben beäugen. Da steckt das Wort für Auge drin. Das finde ich ein ganz interessantes Wort. Also so ein bisschen aus der Vogelperspektive sehen können. Ja, das lernen wir eben auf heilsame Weise, dass wir uns mit der richtigen Einstellung in eine Position bringen, wo wir die Dinge unvoreingenommen sehen können. Ja. Ich glaube, das war so ziemlich, was ich sagen will, wenn wir es nochmal ganz praktisch werden wollen. Wie das wirklich funktioniert, ist eigentlich wieder ganz einfach. Man wird ja schon merken, also ich möchte jetzt auch keinen Druck oder keine Erwartungshaltungen erzeugen. Es ist auch völlig in Ordnung, wenn es nicht ruhig wird. Es ist eigentlich überhaupt nicht die Es ist ja gerade das Schöne an der Methode, dass man hier mal von diesen Maßstäben auch wegkommen kann. Aber wenn es denn so ist, dass es mal ruhig wird, dann wird auch ganz automatisch dieser Benennungsapparat mehr in den Hintergrund treten. Das ist dann immer feiner. Ich würde auch fast sagen, man kann auch nonverbal benennen. Einfach nur noch wissen, jetzt sehe ich, jetzt spüre ich, jetzt höre ich. Ja. Gleichzeitig auch spüren, jetzt mein Geist muss nicht mehr dahin in dieses reagieren müssen. Mein Geist wird ein bisschen freier. Und wenn das passiert, ist es wunderbar. Der Trick an der Stelle ist, dass man mit dem immer subtiler werdenden Benennen weiter benennt. Dass man sich nicht ganz in der Freude verliert oder in der Ruhe verliert. Dass man den roten Faden verfolgt, um wirklich auch zum Gleichmut zu kommen. Das ist umso besser möglich, je eher wir uns vorher auch um eine rechte und heilsame und gute Einstellung gekümmert haben. Und ich finde, das ist was ganz Schönes und hat so viel auch mit wirklich authentischem Praktizieren zu tun, wenn wir verstehen, dass Wohlwollen und Loslassen und Aufgeben so viel miteinander zu tun hat. Normalerweise könnte man sich vielleicht denken, ja, was loslassen, was aufgeben, das klingt nicht nett oder das klingt nicht lieb. und ich will doch immer lieb zu mir sein. Aber manchmal ist es was sehr Liebevolles, wenn man etwas aufgibt und loslässt, was einen belastet. Also so diese Mischung aus diesen beiden Komponenten hilft einem dann sehr, auch in der Ruhe immer noch stiller zu werden. Ein schönes Bild habe ich, das in meiner Meditation dann, das für mich manchmal verdeutlicht. Kennt ihr das jetzt bald, könnt ihr das auch wieder in freier Natur beobachten? Hätte vielleicht dann dran denken, wenn ihr irgendwo erst im Winter an einem See seid zum Beispiel und es schneit. Ja, was passiert dann? Wenn so richtig, wenn es so um Weihnachten ist und da sind so schöne dicke Schneeflocken, die schweben da so langsam runter und fallen auf das Wasser. Dann fallen die auf das Wasser und dann löst es sich auf. Der nächste dann löst sich auf. Und so kann sich das anfühlen, dass man einfach das Sehen und Spüren und Hören und Denken, das fällt wie Schneeflocken und es ist alles irgendwie friedlich und schön. Und also, es muss nicht so sein, dass wir immer mit dem Leben kämpfen. Es kann auch friedlich und schön sein. Und, das ist das, was uns der Buddha da in Aussicht stellt. Mal ein Aspekt von dem nicht dadurch, dass wir unabhängig sind. Und selbst wenn wir das nicht in seiner ganzen Fülle erleben, macht das gar nichts. Ich finde es trotzdem wichtig, diesen Wegweiser zu kennen. Dass der Buddha uns zeigt, ja, wenn du das machst, dann geht es dahin. Dann geht es dahin, dass du unabhängiger wirst. Dass das dadurch, dieser Zwang des Dadurchs, das wäre geschwächt wird. Und wenn ihr das in eurer Meditation, in Anflügen, in Vorahnungen da und dort einmal mitbekommt, dann ist das ja wirklich ein Grund zur Freude. Dann könnt ihr euch, also ich finde es auch wichtig, dass man einfach auch weiß, worauf man achten kann. Wenn man sich fragt, ja, was bringt das eigentlich, wozu führt das eigentlich? Ja, schaut doch mal hin, ob ihr da ein bisschen unabhängiger werdet von diesen Gewohnheitsmustern, Reaktionsmustern. Durch diese ganz einfache Methode. Also ich finde das wirklich ein sehr schönes Geschenk, das der Buddha uns da gemacht hat. Und wie gesagt, ist es ja eigentlich so einfach, dass man, es ist ja auch für mich jetzt hier, der ich hier sitze, es ist ja irgendwie ein Dilemma. Eigentlich ist das so eine einfache Anweisung, dass ich eigentlich nur einmal 5 Minuten bräuchte. Aber so kann man nicht ein Wochenende machen. Ja? Ich muss ja hier sitzen und reden. Und dann versuche ich jetzt halt da irgendwie darüber zu reden. Ja? Aber das Wichtigste passiert dann eigentlich, wenn er da sitzt und das wirklich macht. Und wenn dann Gedanken kommen, ja, was hat er da alles geredet, dann wisst ihr, was damit zu tun ist. Okay. Eine kleine Pause.